Trommelwirbel, heute ist quasi ein historischer Tag in der Finanztippwelt. Und zwar, es geht um den MSCI World. Und die News, die wir dazu haben, die werden vermutlich einige von euch etwas verwundern. Oder auch vielleicht kalt erwischen, den einen oder anderen. Genau, weißt du schon grob, worum es geht?
Sophie macht hier das ganz große Drama, das wir eigentlich vermeiden wollen. Du willst bestimmt darauf raus, ob wir jetzt bei Finanztipp nicht mehr den MSCI World empfehlen, oder?
Genau, richtig. Und wieso wir das überhaupt in Frage stellen, das ist ja die große Frage. Das erfährst du nämlich heute in der neuen Folge zum Thema die neue Finanztipp-IMI-Strategie. Und was das alles bedeutet, das hörst du gleich bei Finanzen ganz einfach, heute mit Saidi und Sophie. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst und wir zeigen dir wie. Diesmal sprechen wir, wie gesagt, über ETFs oder Welt-ETFs oder vielleicht auch nicht mehr Welt-ETFs. Auf jeden Fall solltest du dir aber unseren brandneuen ETF-Vergleich anschauen, weil da hat sich einiges geändert. Und den Link dazu findest du in den Shownotes. So, die erste Frage, die ich mir gestellt habe, weil ich bin ja jetzt auch noch nicht ewig bei Finanztipp. Wie lange empfehlen wir eigentlich schon den MSCI World, also nicht den MSCI World, das ist ja nur der Index, aber ein Welt-ETF auf Basis des MSCI Worlds zum privaten Vermögensaufbau?
Seit es Finanztipp gibt, also seit 13 Jahren.
So lange schon, also schon von Anfang an war eigentlich das.
Und übrigens, also rein zufällig ungefähr, das ist aber wirklich Zufall, ich glaube sogar ein Jahr länger ungefähr, bin ich auch schon in den MSCI World investiert.
Eigentlich müssten die dir was dafür zahlen, dass du dir persönlich, du hast es richtig.
Ich habe es aber damals nicht eingeführt. Ne? Ich kam damals zu Finanztipp und dann habe ich festgestellt, das, was ich damals kommend aus der Honorarberatung schon einigermaßen richtig gemacht habe, mittlerweile dann auch für meine Altersvorsorge, hat sich dann bestätigt sozusagen, was wir bei Finanztipp damals schon empfohlen haben. Und das war damals auch schon ein Grund, warum ich gedacht habe, ja, ich glaube, ich bin richtig, die wissen schon, was sie tun.
Ja, und das ist ja irgendwie ganz interessant. Ich kenne es halt, also wer uns auf Social Media folgt oder den Podcast hört oder, der wird halt neben, wir empfehlen den MSCI World auch gehört haben, wir empfehlen einfach einen Welt-ETF. Und jetzt habe ich ja eben schon angekündigt, dass sich im ETF-Vergleich ein bisschen was verändert hat. Und seit neuestem sagen wir dazu nicht mehr, oder ist es unsere primäre Empfehlung, nämlich nicht mehr einfach nur ein Welt-ETF, sondern ein Alle-Länder-ETF. Und vielleicht kannst du einmal erklären, was der Unterschied ist, weil ich glaube, für mich klingt das jetzt erstmal nach dem gleichen Produkt.
Ja, genau. Also man kann ja sagen, ist denn der MSCI World eigentlich ein Welt-ETF? Ja, ist er natürlich schon. Weil wir ja auch schon immer gesagt haben, ne, der MSCI World investiert in große und mittlere Unternehmen aus Industrieländern. So. Das bedeutet aber nicht nur, dass er sozusagen jetzt nur USA, Europa und Japan im Wesentlichen abdeckt, sondern, das haben wir auch schon oft gesagt, dass diese Länder natürlich ihr Geschäft, und das ist das Wesentliche, auch in aller Welt machen. Das berühmte Beispiel, verkauft Apple iPhones auch in China? Ja, natürlich, ja, die berühmte rhetorische Frage. Ganz konkret haben wir das ja für mein Buch auch mal ausgerechnet. Letztes Jahr war es ungefähr so, dass die 10 größten Unternehmen im MSCI World, übrigens alles amerikanische Unternehmen, circa 40%, knapp 40% ihres Umsatzes außerhalb der USA, also sprich in aller Welt, machen. Daran kann man erkennen, ja, der MSCI World ist schon ein Welt-ETF. Aber gleichzeitig deckt er, so wenn man sich die rund 1300 Aktien, die im MSCI World drinstecken, anguckt, decken die circa 78% des weltweiten Aktienmarktes ab. 78%? Schon ganz schön ordentlich, irgendwie 4/5 oder sowas in der Größenordnung. Aber geht das besser? Ja, geht besser. Und vor allen Dingen, jetzt kommt der entscheidende Punkt, geht auch zu niedrigen Kosten, praktisch zu gleichen Kosten wie für den MSCI World. Das ist eigentlich das, was sich geändert hat. Denn das wissen viele vielleicht gar nicht so ganz genau. Ja, natürlich, auch schon seit etlichen Jahren empfehlen wir neben, auch bei Finanztipp schon, neben dem MSCI World, andere, wie du gesagt, alle Länder-ETFs, nämlich auf den, der ist relativ bekannt, würde ich sagen, auf den ACWI, ne, auf den All-Country-World-Index oder auf den FTSE All-World-Index, den ich persönlich auch mittlerweile schon seit einer ganzen Weile bespare, Vanguard FTSE All-World-ETF und auch auf den ACWI-IMI, Investable Markets Index, der also super breit ist. Und wenn man sich das anschaut, dann steigt je, man weiter, man darauf geht, die Marktabdeckung. Mit dem ACVI, dem bekannten, ja, der eben so ungefähr 11-12% Schwellenländer drin hat, zusätzlich zu den Industrieländern, bist du dann schon bei 88% vom gesamten, von allen investierbaren Aktien auf der Welt, und zwar vom Börsenwert her, ganz wichtig, ja, nicht von der Anzahl der Aktien her, sondern was du halt an Wert kaufen kannst. Mit dem FTSE All World bist du bei 90% und mit dem IMI, so nennen wir den kurz, ja, der ACVI, IMI, Investable Markets Index, bist du bei 99% vom Aktienmarkt. Und das ist eigentlich auch schon die ganze Logik. Also wie gesagt, wir haben diese ETFs, das hat, glaube ich, nicht so viele Leute wahrgenommen, weil wir auch selber immer vom bekannten MSCI World reden, haben die schon empfohlen, aber jetzt drehen wir es praktisch um. Wir sagen, geh doch bitte nach Marktabdeckung. Du kaufst dir eine größere Marktabdeckung, eine größere Streuung über die Welt ein. Und diese ETFs kosten praktisch das Gleiche. Da ist überhaupt gar kein Preis im Unterschied. Und übrigens, das hat sich auch geändert. Also diese alle Welt-ETFs, ob jetzt ACVI oder IMI, die sind die letzten Jahre, wie so viele ETFs, günstiger geworden. Und mittlerweile kriegst du die eben auch für die typischen unter 0,2% pro Jahr.
Und das ist dann auch der Grund, wieso wir es jetzt empfehlen und vorher nicht gemacht haben, richtig?
Genau, also wir haben die schon seit Jahren empfohlen. Ich weiß gar nicht, wann wir den ACVI dazu genommen haben. Das ist auch schon etliche Jahre her. Aber mittlerweile haben wir gesagt, das ist doch eigentlich nicht konsequent. Wir wollen es auch ganz klar sagen. Wenn du die Wahl hast, dann nimm doch die weitere Streuung, zum Beispiel eben über den IMI im Vergleich zum MSCI World, weil du zahlst dafür mehr, nicht der. Du kaufst dir, ja, der berühmte Satz, Diversification is the only free lunch. Ja, das ist das Einzige, was du kostenlos, und in dem Fall auch wirklich kostenlos, nicht kostenlos, aber zu keinen Mehrkosten einkaufen kannst, nämlich die größere Diversifikation über 99% des weltweiten Aktienmarktes.
Okay, wenn ich mir das jetzt so anhöre, Diversifikation, kam ja häufig die Kritik in Anführungszeichen oder die Bemerkung, wieso wir denn überhaupt noch den MSCI World erwähnen, weil der hat ja so eine starke US-Abdeckung quasi. Ist das jetzt die Reaktion darauf, dass wir das anbieten oder dass wir es anbieten, dass wir es empfehlen, oder ist das unabhängig voneinander?
Ja, ich habe die Fragen natürlich auch sehr oft gelesen und ganz deutlich, nee, das ist keine Reaktion darauf. Es geht nicht darum jetzt, ich sage es ganz deutlich, taktisch den US-Anteil zu senken. Er würde übrigens, wenn ich den MSCI World mit dem IMI vergleiche, von rund 72% auf 62% des gesamten Börsenwertes des ETFs absenken. Daran merkt man schon, 62% ist immer noch ganz schön ordentlich. Ja, aber das liegt halt nun mal daran, alte Rede, dass der US-Aktienmarkt mit großem Abstand der wichtigste, größte, am besten entwickelste der Welt ist. Und es ändert aber auch nichts an der Tatsache, sondern wie ich vorhin schon gesagt habe, dass das alles Weltkonzerne sind, die in aller Welt ihr Geschäft machen und damit schon breit diversifiziert sind. Aber ja, wir sagen, mit dem IMI, Prio 2 sozusagen, ACVI oder FTSE All World, kannst du einfach noch mehr von der Welt einkaufen. Und warum solltest du es nicht tun, wenn du dafür nicht mehr zahlst? Das macht aber ein MSCI World Investment deshalb nicht auf einmal super gefährlich oder, ich sag's jetzt mal ein bisschen böse, wenn es, das ist ja der Hintergrund, ne? Also die Leute wollen, warum wollen die weniger USA im Depot haben? Weil sie sagen, oh, also was da in den USA gerade passiert. Ja,
gefühltes Klumpenrisiko
mit der Regierung jetzt gerade und dann Tech-Bubble und AI ist doch alles in den USA und das ist alles nicht gut. Ja, das ist richtig. So, wenn man das auflösen will, na, dann gibt es jetzt eben eine kostengünstige Möglichkeit über so ein IMI, beziehungsweise unsere IMI-Strategie, da sagen wir gleich noch mehr dazu, denke ich mal.
Hoffentlich.
Das ein bisschen zu reduzieren. Aber es ist keine taktische Reduzierung, es ist eine strategische. Es ist einfach, ich mache noch ein bisschen mehr rein. Denn, jetzt mal böse gesagt, wenn da was passiert, sagen wir, es gibt eine AI-Bubble, eine KI-Blase da draußen, ja, kann keiner mit Zuverlässigkeit sagen. Wenn die platzt oder wenn die liebe US-Regierung jetzt gerade sich was ganz Verheerendes überlegt, wenn Trump einmal nicht outchickened, oh Gott, einmal nicht das Handtuch wirft, sondern einmal ernst macht mit irgendeiner absurden Zollpolitik. Ja, meinst du denn, dass der Rest der Welt davon unbeschadet ist? Oder meinst du denn, dass du mit einem breit gestreuten Investment dem entkommst? Natürlich nicht. Ja, das muss einem auch ganz klar sein. Egal wie du, wenn du sagst, ich will weltweit streuen, die Weltwirtschaft ist globalisiert, ist international verwoben und ja, die USA haben oder die US-Aktien haben sehr viel ihre Finger mit im Spiel. Das ist halt mal der Status der Welt. Schau unser tägliches Leben an. Ja, jetzt könnt ihr mich in diesem Raum hier umschauen und versuchen festzustellen, ich schaue auf meinen Dell-Laptop, ja, welche US-Produkte wir so in unserem täglichen Leben benutzen. Da kommst du halt einfach nicht aus. Will sagen, auch so eine breitere Streuung wird dich, wenn es in USA in irgendeiner Form kracht, nicht wirklich vor einem Börseneinbruch schützen. Aber du bist etwas breiter gestreut und damit sind vor allen Dingen deine Chancen, dass es sich gut erholt danach, wieder ein bisschen besser. Heißt aber nicht, dass dein MSCI World irgendwie Katastrophe geworden ist.
Vielleicht klären wir jetzt einmal ganz kurz auf. Kannst du kurz zusammenfassen, was jetzt die alten Empfehlungen von den neuen Empfehlungen unterscheidet und was jetzt eigentlich der Kern dieser Finanztipp-IMI-Strategie ist?
Ja. Kern der Finanztipp-IMI-Strategie ist, dass man zu den Industrieländeraktien, die im MSCI World drin sind, nochmal zum einen Schwellenländeraktien mitnimmt und zum anderen auch kleine Unternehmen, sogenannte Small Caps. Im MSCI World hast du sogenannte Large und Mid Caps drin. Die Large Caps, das sind die ganz großen Konzerne, ne? Think Amazon, think Apple. Und du hast auch immer noch mittelgroße Unternehmen drin. Denk dir irgendeinen Automobilzulieferer oder
sind
sowas.
Sind ja auch 1300 Unternehmen, also können ja nicht alle gigantisch sein. Ja.
Und dann hast du eben zusätzlich noch Small Caps drin, das sind immer noch börsennotierte Unternehmen, das ist also nicht irgend so ein Tech-Startup hinten in der Garage im Hinterhof oder sowas, so ein Zwei-Mann-Bude, ja, das ist immer noch ein börsennotiertes Unternehmen mit wahrscheinlich einer dreistelligen Mitarbeiteranzahl, sag ich jetzt mal so pauschal. Die machen immer noch ganz schön gut Kohle, das ist jetzt nicht winzige Unternehmen. Aber die können halt immer noch mal eine zusätzliche Rendite liefern. Und vor allen Dingen bieten sie halt nochmal mehr Streuung. So. Und der Kern der Finanztipp-IMI-Strategie, Investable Market Strategie, ist, dass du dein Geld im Verhältnis 8:1:1 verteilst. Heißt, wenn du, ich mache jetzt mal ein Beispiel, 1000 Euro in so einem IMI-ETF drin hast, dann sind ganz grob 800 Euro davon in Industrieländeraktien drin, wie im MSCI World. Ne? Beim MSCI World werden von den 1000 Euro in Industrieländeraktien drin. In einem IMI hättest du dann vor solchen nur 800 Euro in Industrieländeraktien drin, 100 Euro in Schwellenländeraktien und 100 Euro in Small Caps, in kleineren börsennotierten Unternehmen. 8:1:1. Und auf dieses Verhältnis, sagen wir mal, mittelfristig zu kommen, langfristig zu kommen, das ist der Kern der Strategie und damit hast du halt etwas mehr, ne? Nochmal Marktabdeckung von 78 Ziel auf 99% steigern, hast du ein bisschen mehr Streuung drin.
Okay, aber das heißt jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn die jetzt den MSCI World in ihrem Depot haben, müssen sie jetzt alles verkaufen? Würden wir das raten oder wie, was empfehlen wir? Was soll jetzt eigentlich, was kann der Zuhörer oder Zuhörerin jetzt mitnehmen? Wie setzen wir das jetzt um?
Genau, deswegen habe ich schon am Anfang gesagt, keine Panik, bitte nicht jetzt gerade in eurem Smartphone auch ins Depot gehen und sofort MSCI World verkaufen. Nein, das ist natürlich nicht nötig, ja, das wäre irgendwie so eine Knee-Jerk-Reaction, ja, nein, um Gottes Willen, so schlimm ist es nicht. Deswegen haben wir ja auch all die Jahre, habe ich ja auch all die Jahre gesagt, hey, das ist schon völlig okay, du bist mit deinem MSCI World schon relativ breit gestreut. Nein, wir machen das ganz cool und entspannt. Du behältst natürlich deinen MSCI World ETF, unbedingt. Es gibt gar keinen Grund, den zu verkaufen, abgesehen davon müsstest du dann voraussichtlich Steuern bezahlen. Die meisten MSCI World ETFs werden deutlich im Plus sein. Und diese Steuer, die Abgeltungssteuer, die du darauf bezahlst, die zahlst du unnötig jetzt vorzeitig. Ja, nein, was machen wir? Wir lassen den MSCI World liegen. Und bei nächster Gelegenheit, das kannst du theoretisch jetzt machen, wenn du eh schon deine Depot-App in voller Panik hier aufgemacht hast. Oder einfach das nächste Mal, wenn du dich mit dem Thema beschäftigst, bei deinem nächsten Jahrescheck zum Beispiel, da spielen jetzt ein paar Monate hin und her, spielen nicht die Rolle. Wir ändern nicht wirklich die Welt. Stellst du deinen Sparplan um. Statt deinen Sparplan, der jetzt heute wahrscheinlich auf einen MSCI World ETF läuft, den stellst du auf einen Alle-Länder-ETF, vorzugsweise auf so einen IMI-ETF um. Und dadurch, dass dieser IMI-ETF dann mit der Zeit wächst und wächst, wird auch deine Marktabdeckung automatisch steigen, ja, langsam, aber wächst die dann sozusagen von 78 irgendwann Grenznutzenfunktion sozusagen Richtung 99%. Das ist die ganz entspannte Version. Und dazu natürlich auch, wenn du noch nicht investiert bist, wenn du dir diesen Podcast mit Sophie und mir anhörst, denkst, das ist eigentlich alles total interessant und so weiter, dann gibt es keinen wirklichen Grund mehr, jetzt mit dem MSCI World ETF anzufangen, sondern dann nimmst du vorzugsweise einen der IMI-ETFs, die du in unserem ETF-Vergleich findest, den du schon angesprochen hast, besparst du den. Du kannst natürlich aber auch einen FTSE All World ETF oder einen ACWI ETF nehmen. Das macht jetzt nicht mehr den ganz großen Unterschied.
Okay, du hast jetzt eben darauf schon angesprochen, dass das jetzt quasi Industrieländer, Schwellenländer und eben dann auch noch zusätzlich die Small Caps. Aber bei Schwellenländern könnte jetzt irgendwie die Sorge aufkommen, die sind vielleicht politisch nicht so stabil. Ist da vielleicht ein verstecktes Risiko drin, was das ausgleicht? Es ist stärker diversifiziert, aber irgendwie vielleicht auch ein stärkeres politisches Risiko?
Also grundsätzlich würde ich das nicht verneinen. Der Punkt ist der, diese politischen Risiken gibt es immer und die hast du auch in einem MSCI World ETF. Das klingt jetzt irgendwie verrückt, aber ich bin doch da irgendwie so in stabilen Industrieländern drin. Naja, also mal wieder so ein Szenario, das wir uns alle nicht ausdenken wollen. Ne? Nämlich, es kommt zu einem ernsthaften Konflikt mit China. China ist laut Definition von MSCI ein Schwellenland. Hast du also nicht drin in deinem MSCI World ETF. Aber wenn es jetzt zu einem, sagen wir mal, sehr ernsthaften Handelskrieg zwischen China und den USA käme, dann wären deine US-Aktien in deinem MSCI World aber garantiert auch massiv davon betroffen. Man stelle sich vor, irgendwie Apple würde keine Bauteile mehr aus China kriegen oder irgend so ein Kram. Autsch, aber so richtig Autsch. Ja? Also, dann bin ich wieder mit dem, was ich vorher gesagt habe. Es ist eine Weltwirtschaft. Es ist, auch wenn wir sagen, ja, die Globalisierung nimmt ab, sagen ja manche Leute, das stimmt auch zum Teil, aber sie ist halt immer noch massiv.
Yeah.
Sie ist massiv, ja. Und deshalb hängen auch die USA und wir in Europa natürlich auch an China, das ein Schwellenland ist. Also, ja, die Antwort ist, ja, du hast sozusagen, wenn du Schwellenländeraktien da drin hast, hast du irgendwie gefühlt mehr politisches Risiko, aber natürlich auch mehr Streuung und damit auch mehr Chance, muss man auch ganz klar sagen. Und es ist nicht so, dass du mit dem MSCI World ETF, hat man ja jetzt auch während des Iran-Kriegs so ein bisschen gesehen, ja, irgendwie nicht Teil der großen politischen Risiken auf dieser Welt wärst. Ganz im Gegenteil.
Ja, zumal man ja auch sagen könnte, also politisches Risiko ist ja jetzt bei so einem Industrieland wie den USA vielleicht auch gegeben.
Genau, also aber gibt es in verschiedenster Form. Ja. Gibt es in verschiedenster Form. Ja, also ich kann jetzt alle möglichen absurden Szenarien machen, aber das ist halt das. Ne? Also ich glaube, wir wünschen uns immer alle sozusagen, dass wir die Rendite des Aktienmarktes abschöpfen können, ohne dass da draußen irgendwelche Risiken gäbe, ne? So die ruhigen Zeiten, wo mein ETF immer schön so seine 7-8% jedes Jahr am Markt macht. Nee, das gibt's nicht, Leute. Das ist genau der Punkt. Du kaufst dir diese Überrendite gegenüber der Inflation, ne? Die reale Rendite kaufst du dir ein, indem du genau diese Risiken in Kauf nimmst. Und da gehören die politischen Risiken definitiv mit dazu. Und du mitigierst, sagt man immer so schön, ja, du milderst diese Risiken ab, du setzt darauf, dass diese Risiken dich nicht so richtig im Kern erwischen, mit anderen Worten, dass dein Geld nicht weg ist, indem du streust. Ja, weil das hat sich halt immer wieder gezeigt, während, wissen wir, einzelne Aktien, einzelne Märkte sich von schweren Krisen teilweise nie wieder erholen.
Mhm.
Ja, also, mir fällt jetzt der neue Markt 2000 ein, aber das kann ja auch ganz unterschiedlich sein. Frag mich mal nach deutschen Solarfirmen, alter Gag hier für den Podcast. Ja. Der breite Markt, den du mit deinen Schwellenländern, deinen Small Caps in so einer IMI-Strategie noch breiter machst, ja, hat sich auch von schweren Krisen immer wiederholt. Warum? Weil er eben irgendwann kommen bestimmte Branchen, bestimmte Aktien wieder, und das ist immer die beste Absicherung auch gegen schwere politische Risiken, wie jetzt, was weiß ich, einen Handelskrieg zwischen USA und China, den es ja übrigens so halb schon gibt. Ne?
Ja,
also das muss
man
ja auch mal sehen. Ne? Ja. Es ist ja nicht so, dass die sich jetzt total lieb haben und da gibt es irgendwie Zollbeschränkungen und so weiter. Und trotzdem haben wir die letzten Jahre mal richtig, richtig ordentlich gute Renditen gesehen. Man stelle sich vor, diese Zollbeschränkungen wären nicht da. Ja, aber okay, das ist jetzt alles hypothetisch.
Aber was ich mich jetzt frage ist, okay, wir haben eine größere Diversifikation, aber hat sich das jetzt auch in einer besseren Rendite über die Jahre manifestiert? Also sagen wir, der IMI, der funktioniert tatsächlich auch besser oder ist das eher nur fürs Risiko?
Nein, hat sich nicht manifestiert. Und daran kann man sehen, wie wir das ernst meinen mit dieser IMI-Strategie, dass es nicht darum geht, was besser performt hat. Wenn man es langfristig sich anschaut, hat alle Welt ETF mit einem Schwellenländeranteil insbesondere schlechter performt als der MSCI World. Mal so zur Einschätzung, wenn wir 15 Jahre nehmen, was ja immer so der Mindestzeitraum ist, wo wir sagen, da soll man in einen Aktien-ETF investieren, dann hat so ganz grob sich das Geld in einem MSCI World ETF, aber auch in einem IMI-ETF mehr als verfünffacht. Also du steckst am Anfang 1.000 Euro rein und kriegst hinten mehr als 5.000 Euro zurück. Bloß, dass du in einem MSCI World ETF, in meinem Beispiel, bei 1.000 Euro hättest du nochmal 500 Euro mehr gekriegt im MSCI World. Hat etwa über 15 Jahre 50 Prozent Punkte mehr Rendite gemacht als ein IMI-ETF. Ne? Also in Zahlen sind es ungefähr über 15 Jahre plus ganz grob 470% im MSCI World und in einem IMI-ETF plus 420%. Ich würde sagen, da kann man jetzt in beiden Fällen nicht meckern, aber es macht schon was aus. Woher kommt das? Das werden viele wahrscheinlich wissen. Das kommt natürlich durch die Big Tech. Ja, das kommt durch die Magnificent Seven, durch die großen Tech-Konzerne in den USA, die am MSCI World einen, daran merkt man es halt dann, doch spürbar größeren Anteil haben und die natürlich durch die Tech-Euphorie und jetzt zuletzt natürlich vor allen Dingen durch das Thema KI, AI, erheblich bessere Renditen geliefert haben als Schwellenländeraktien. Das Argument ist natürlich jetzt folgendes. Kann mir jemand sagen, ob das jetzt die nächsten 15 Jahre so weitergeht? Nein, kann man nicht. Also es ist völlig unabsehbar und wir wissen es auch nicht. Es geht nicht um was Taktisches. Darauf könnte jetzt auch ein schlauer Kopf kommen und sagen, Finanztipp empfiehlt jetzt Schwellenländer und Small Caps, weil die sind die letzten Jahre nicht so gut gelaufen und die kaufe ich jetzt zu günstigen Preisen ein. No, sir. Ja, darum geht's.
Da hat jemand die Finanztipp-IMI-Strategie verstanden.
Ja, darum geht's nicht. Ja, du weißt es ja nicht, ob das jetzt wirklich, wir wissen es auch nicht. Es geht rein passives Investieren darum, dein Geld noch breiter zu streuen. Und du weißt nicht, welches das Pferd, deiner sehr, sehr vielen Pferde im Stall das nächste Rennen gewinnt. So, muss man so zu formulieren.
Und wenn wir jetzt anschauen, also wir haben jetzt sehr, sehr lange Zeit den MSCI World empfohlen und jetzt switchen wir also ich würde mich an der Stelle der Zuhörerinnen und Zuhörer fragen, ja okay, und jetzt über nächstes Jahr empfiehlt ihr wieder was anderes. Wie sicher sind wir uns, dass wir bei der Empfehlung bleiben?
Wir sind uns sehr sicher, dass wir bei der Empfehlung bleiben, vor allen Dingen deshalb, weil wenn, also jetzt mache ich mal ganz deutlich, jetzt hört sich das jemand an und stimmt dir völlig zu, die Sophie hat eigentlich recht, die wissen auch nicht, was sie wollen. Ja, dauernd machen sie irgendwas Neues und verkaufen dann das was Tolles. Ich bleibe einfach bei meinem MSCI World, ne? Weil das hat mir auch vielleicht jemand anderes erzählt, dass der ganz gut ist. Sag ich, ja, okay, du machst damit nichts kategorisch falsch. Es wird auf keinen Fall so sein, dass du mit deinem MSCI World irgendwie, wie auch immer, ja, zum Schluss am Hungertuch nagst, während ein anderer, der einen IMI-ETF hat, irgendwie wieder Krösus lebt. Die werden nicht dramatisch auseinanderlaufen. Auf keinen Fall. Es ist einfach nochmal eine Kategorie drauf. Und ja, kann es sein, dass in ein paar Jahren, ich weiß zwar nicht wie, ja, aber irgendwie sich ein ETF herausbildet, ein Index zeigt, der irgendwie nochmal breiter gestreut ist oder das irgendwie, oder noch eine Portfoliostrategie, die nochmal mehr Streuung ermöglicht. Ja, dann werden wir auch das empfehlen, aber das heißt nicht, dass du zu dem Zeitpunkt mit dem IMI was falsch gemacht hast. Hundertprozentig nicht. Ja, kannst du mich jetzt auch selber fragen. Ich habe vor, ich glaube, 3 Jahren war es, ich muss selber überlegen, ja, auf den FTSE All World Index umgestellt. Ja, so. Und für mich, also im Moment gibt es für mich keine dringende Notwendigkeit, jetzt meinen Sparplan auf einen IMI-ETF umzustellen, weil der FTSE All World ist schon, ne, haben wir vorhin gehört, 90% Marktabdeckung ist schon ziemlich weit. Das ist jetzt irgendwie totales kleines Rumgeschraube, dass ich da mein Portfolio erweitere. Vielleicht mache ich es bei meinem nächsten Jahrescheck, dann habe ich noch einen ETF im Depot, finde ich irgendwie ein bisschen, geht so, kann ich machen. Vielleicht mache ich es aber auch erst in 5 Jahren, wenn ich dann, ne, Stichwort 3x10, mir noch einen weiteren ETF ins Depot haben will. Das sind alles Grenzen-Effekte. Also mit anderen Worten, weder mit dem MSCI World noch mit dem IMI machst du heute kategorisch was falsch. Geht's halt ein bisschen besser? Ja, geht ein bisschen besser.
Okay, und wenn ich mir jetzt das alles anhöre und mir so denke, boah, jetzt ist mir irgendwie im Vergleich der MSCI World, den ich jetzt die ganze Zeit bespart habe, ist mir ein bisschen riskant, den jetzt einfach da so liegen zu lassen und das nicht irgendwie auszugleichen. Und wenn ich jetzt einfach nur den IMI dazu kaufe, dann habe ich ja einfach extrem großen Industrieländeranteil, weil ich vielleicht ein kleiner Nerd bin und mir das alles ganz genau anschaue und mir das alles nicht sicher genug ist. Kann ich dann noch irgendwas machen, um quasi das Risiko auszugleichen aus dem MSCI World, den ich da liegen habe, ohne zu verkaufen?
Ja, kannst du. Nämlich mit der 8-1-1-Strategie, aber kurz vorher, ja, bevor wir uns sozusagen die Lüfte falsch verschieden, ja. Hinterher, wenn du IMI-Strategie umgesetzt hast, wenn du 8-1-1 hast, hast du trotzdem immer noch 80% Industrieländer. Es ist nicht so, und wir müssen davon wegkommen, dass der MSCI World irgendwie so als Riesenrisiko oder relativ als viel größeres Risiko gesehen wird, ist er nicht, ne? Wie wir schon gehört haben. Es ist ein Weltaktienmarkt, es ist eine Weltwirtschaft, ja? Und du entkommst den Risiken nicht, so wie wenn du auch zum Beispiel mit dem MSCI World ETF auch die Chancen durchaus immer mitnimmst. Aber ja, ich verstehe, wenn man sagt, ja, was hat die da erzählt, jetzt habe ich da irgendwie ganz schön ordentlich was in dem MSCI World ETF drin liegen und jetzt mache ich einfach nur meine Sparrate auf den IMI, bis sich das mal auswirkt. Es dauert ja Jahre und Jahre und was weiß ich alles. Ja, ist richtig. Man kann es auch schneller machen, aber dann musst du halt ein bisschen nerdy unterwegs sein. Es wird ein bisschen kompliziert. Aber wie geht's? 8-1-1-Strategie folgendermaßen. Natürlich lässt du ein MSCI World ETF liegen, aber du kaufst dir zwei zusätzliche ETFs ins Depot. Und zwar zum einen ein Emerging Markets ETF, ein Schwellenländer-ETF, und zum anderen ein Small Cap ETF, ein ETF auf kleinere Aktien. Gibt es ja alles. Ne? Es gibt immer spezielle ETFs für jeden einzelnen Markt. Also es gibt auch einen speziellen ETF für Emerging Markets und einen speziellen ETF für Small Caps. So, und was machst du dann? Alle neue Investitionen, insbesondere einen Sparplan, teilst du 50-50 auf deinen Schwellen-ETF, Schwellenländer-ETF und deinen Small Cap-ETF auf. Also, du sparst den MSCI World nicht mehr. Du lässt 50-50, 50% in Emerging Markets reinlaufen, 50% in Small Caps. Und das machst du so lange, bis du insgesamt im Depot, und da muss man natürlich ein bisschen rechnen, ein bisschen aufpassen drauf, ungefähr, bitte nicht auf den Euro genau rechnen, eine Aufteilung von, guess what, 8-1-1, 80%, 10%, 10% drin hast. Ne? Bis du 10% insgesamt im Depot oder im Aktienanteil 10% Emerging Markets drin hast, 10% Small Caps. Und wenn du das umgesetzt hast, ne, wenn du dann 80-10-10 oder 8-1-1 im Depot hast, dann würde ich wahrscheinlich, ja, du willst ja weiter dann 8-1-1 haben, würde ich einen vierten ETF mir dazu holen, nämlich einen IMI natürlich. Ne? Dann switchst du deinen ganzen Sparplan auf einen vierten ETF, nämlich auf einen IMI, und hast dann insgesamt über vier ETFs 8-1-1 im Depot. Was du dann machen musst, wenn du das so machst, du musst, ich würde sagen, einmal im Jahr, sollte normalerweise leicht reichen, ja, schauen, dass diese 8-1-1-Aufstellung noch bleibt, weil es kann ja zum Beispiel sein, dass, jetzt mache ich mal ein Beispiel, Small Caps total durch die Decke gehen. Mhm. Ich war zum Beispiel in den 2000ern, war ich in Small Caps schon investiert. Das war eines meiner besseren Frühinvestment-Ideen. Der ging richtig gut, ging richtig, richtig gut ab. Ja. Und kann sein, dass du dann auf einmal 20%, das wäre schon ziemlich krass, aber ja, 20% in Small Caps im Depot hast. Ja, und dann solltest du die anderen ETFs stärker besparen, den Small Cap liegen lassen, sodass du die Gewichtung wieder verschiebst. Nennt sich Ganze natürlich, viele werden es schon erkannt haben, Rebalancing, ja, so die Balance in deinem Depot wiederherstellen. Ist ein bisschen aufwendig, erfordert ein bisschen Arbeit und daran merkt man, diese 8-1-1-Geschichte, das ist was für Leute, die sich halt gern mit ihrem Depot beschäftigen und da gern rumschrauben. Aber ja, wenn du sagst, hey, das dauert mir alles viel zu lange und ich habe da recht viel Geld drin liegen und ich möchte diese IMI-Aufteilung schnell machen, naja, dann besparst du ab jetzt oder investierst ab jetzt 50-50 Emerging Markets und Small Caps.
Aber ist das dann nicht teurer wegen Transaktions- oder Orderkosten?
Also erstmal gehe ich davon aus, dass gerade die Leute, die das machen, bestimmt ein sehr, sehr günstiges Depot bei einem wahrscheinlich Neo-Broker haben, den wir natürlich auch empfehlen. Ja, also
wir verlinken es in den Shownotes.
Ich würde es nur dann machen, wenn du praktisch so gut wie nichts oder ein paar Euro dafür bezahlst. Völlig egal, aber du solltest nichts größer dafür zahlen. Und ansonsten kostet es nicht mehr, denn es kostet nicht mehr 3 oder 4 ETFs vergleichsweise zu einem im Depot zu haben, weil ja, die ganzen Gebühren werden natürlich immer prozentual betrachtet. Ja. Ob du da jetzt 0,15 oder 0,2% pro Jahr bezahlst, die Anzahl der ETFs spielt da keine Rolle.
Vielleicht fassen wir nochmal zusammen für alle, die jetzt gerade völlig den Knoten im Kopf haben, weil das natürlich irgendwie schon im Vergleich zu unserem sonst sehr Finanzen ganz einfach Prinzip eine kompliziertere Nummer ist. Es reicht auch völlig aus, einfach nur ein Alle-Länder-ETF zu kaufen. Wenn du bisher in MSCI World investiert bist, wenn du schon einen hast, dann musst du eigentlich auch nichts tun. Und das ist jetzt wirklich nur so ein kleiner Perk for the Nerds, würde ich sagen. Ein kleines Kirsche auf der Sahne, sagt man, glaube ich. Aber nichts, was unbedingt notwendig ist oder wodurch du jetzt plötzlich viel weniger, also mit der einfachen Version, dass du auf einmal plötzlich viel weniger Rendite oder viel höheres Risiko hast.
Genau, also ich würde sagen, es bleibt weiter sehr einfach. Wenn du erst anfängst mit investieren, dann suchst du dir jetzt einen IMI-ETF vorzugsweise raus, ja, anstatt einen MSCI World ETF. das ist kein Problem. Wenn du bereits investiert bist, dann hast du das alles schon mal, den ganz großen Schritt schon gemacht, ja. Dann ist es auch nicht so schwierig, sich einen zweiten ETF ins Depot zu holen und darauf den Sparplan laufen zu lassen, nämlich so einen IMI-ETF. Und für diejenigen, die tatsächlich so eine 8-1-1-Strategie, wie ich es gerade skizziert habe, in Erwägung ziehen, die kennen sich wahrscheinlich eh schon besser aus, ja, und die finden das wahrscheinlich eher cool, dass ich, jetzt kann man ein bisschen mehr machen. Ja, das haben sich ja immer, wünschen sich ja auch immer ganz viele Leute von uns. Was kann man denn noch mehr machen? Ja. Wahrscheinlich denken sie sich mal, ja, wo ist die ganz große Rendite? Dazu jetzt noch ein kleines Wort. Ja, es kann sein, sowohl Schwellenländer, aber insbesondere auch Small Caps, sogenannte Smart Beta, ja, dass du darüber eine zusätzliche Prämie, letztendlich auch eine Art von Risikoprämie, abräumst. Diese Risikoprämien, gerade bei Small Caps, die sind schon nachweisbar, aber sie sind auch unzuverlässig. Es kann dir niemand sagen, ob über die nächsten, ich sag jetzt was, 15 Jahre Small Caps tatsächlich besser performen. Aber da du es ja nur zu 10% im Depot hast und nimmst du diese zusätzliche Chance im Sinn von zusätzlicher Diversifikation einfach mit.
Super, wir werden auf jeden Fall ganz oben in den Shownotes oder ganz oben in den Links in den Shownotes den neuen ETF-Vergleich verlinken, damit ihr euch das alle einmal anschauen könnt. Da sind dann auch direkt die ISINs, also die Identifikationsnummer für die ETFs verlinkt. Das heißt, wenn ihr direkt kaufen möchtet, dann machen wir es euch besonders einfach. Schaut da auf jeden Fall gerne rein. Dann machen wir weiter mit dem Finanztipp der Woche und zwar kostenlos Bahntickets stornieren, weil Bahntickets kosten ja in der Regel, wenn man sie storniert, Geld, leider. Mir passiert das, mir ist das in der Vergangenheit zumindest ein paar Mal passiert, dass ich stornieren musste und entweder nichts zurückbekommen habe oder dafür zahlen musste. Und wenn du, tatsächlich ist es so, wenn du dich verklickt hast und innerhalb von 3 Stunden stornierst und es noch nicht der Geltungstag ist, also nicht, wenn du am gleichen Tag buchst, dann wird schwierig, aber wenn es ein Tag vorher ist, dann kannst du innerhalb von 3 Stunden kostenlos stornieren. Und das Coole dabei ist, im Vergleich zu den sonstigen Stornierungen, dass du sogar die reservierten Plätze, also es gibt den Betrag, den du auch für die Reservierung bezahlt hast, auch den zurückkriegst. Also vielleicht, dass das viele nicht wissen, dass das tatsächlich so einfach geht und dafür müsst ihr einfach nur in euren Account bei auf bahn.de oder in eure DB Navigator App gehen, auf meine Reisen gehen, auf die Reise und auf Stornieren klicken. Das ist auch der Fall und das ist auch ja immer so eine Krux, selbst bei einem Supersparpreis oder einem Sparpreis.
Ja, ich wusste nämlich tatsächlich noch nicht, insofern habe ich auch heute wieder in der Folge was Neues gelernt, aber es geht selbst beim Supersparpreis.
Genau, es geht auch bei denen, die sonst immer gar nicht stornierbar sind. Also selbst bei denen dürft ihr innerhalb von 3 Stunden stornieren und kriegt das Ganze Geld zurück. Und ich glaube, das ist so ein kleiner Tipp, den tatsächlich nicht jeder kennt. Und vielleicht wichtig ist für die nächste Bahnreise, die ihr plant.
Ja, das hätte ich mal letztes Jahr wissen müssen. Ich weiß nicht, ob es letztes Jahr schon gegolten hat. Dann habe ich nämlich auch musste mir kurzfristig zu einer Veranstaltung sozusagen und ich mal schnell, da könnte der Zug ausgebucht sein. Ich meine, natürlich immer dann super Sparpreis, ja, weil sei die Sparfuchs sozusagen. Ja, und dann hieß es auf einmal den Kollegen, ja, wir müssen auch alle hin, lass uns doch gemeinsam im Auto fahren. Hätte ich mal schnell stornieren sollen, weil ich dachte eigentlich, dass...
Bist du dann alleine mit dem Auto daher getuckert? Mit der Bahn?
Nee, wir haben das Zugticket natürlich verfallen lassen.
Oh nein.
Aber das wäre mein Fehler gewesen, ja. Ich dachte, das kann ich nicht mehr stornieren.
Ach, schade. Dann machen wir weiter mit den User-Fragen. Und zwar hat Tine Bös gefragt, was muss ich beachten, wenn ich erst mit 45 einen ETF-Sparplan beginne?
Im Grunde musst du gar nichts beachten, sozusagen. Du musst mit der entsprechenden Geduld an die Sache und einer gewissen Souveränität daran gehen. Denn auch mit 45 ist natürlich definitiv nicht zu spät, in Aktien-ETFs zu investieren. Na klar, wenn du bisher noch nichts oder nicht viel für deine Altersvorsorge getan hast, dann wäre es natürlich schon gut, wenn dieser Sparplan auch richtig ordentlich ist, ja. Aber muss man schon ganz klar sagen, mit 45 ist nicht besonders früh dran. Andererseits ist es natürlich definitiv nicht zu spät, um die Flinte ins Korn zu werfen. Also einfach zu schauen, sich ehrlich in den Spiegel zu schauen, so auf wie viel Euro, denke ich mal im Monat vor allen Dingen, kann ich denn wirklich verzichten, langfristig 15 Jahre und mehr für meine Altersvorsorge und dann da ordentlich reinbuttern. Und ich unterstelle jetzt mal, wenn da ein bisschen Erspartes da ist, auf irgendeinem Sparkonto, Sparbuch, Tagesgeldkonto, Bausparer, schieß mich tot, was auch immer, traust du dich nicht einen ordentlichen Batzen davon, und mit ordentlich meine ich die Hälfte und mehr, ja, sowas in der Größenordnung, auf einmal in den ETF reinzuschießen. Das ist nämlich der eigentliche Kicker, womit du dann letztendlich jahreslanges Sparen ein Stück weit, nicht vollständig, aber ein Stück weit aufholst.
Super, dann haben wir die nächste Frage von Andi1223. Wann sollte man als Hauptverdiener eine Risikolebensversicherung abschließen?
Immer dann, wenn jemand, vor allem im Fall deines Todes, natürlich von dir abhängig ist. Ja, also wenn du Kinder hast, in aller Regel, wenn dein Partner, deine Partnerin wirklich von deinem Gehalt letztendlich abhängig ist und insbesondere natürlich, wenn du einen großen Kredit typischerweise für eine Immobilie aufnimmst, dann ist es sinnvoll, eine Risikolebensversicherung für dein, dass im Fall deines Todes deine Hinterbliebenen, deine Angehörigen da abgesichert sind. Und Achtung, es sollte meistens nicht nur der Hauptverdiener oder die Hauptverdienerin eine Risikolebensversicherung abschließen, denn ganz einfach Fall, ne? Was ist, wenn ich wenn mein Partner oder meine Partnerin stirbt und ich mit den Kindern dann alleine dastehe? Mhm. So ein typischer Fall, ja. Muss ich dann nicht auch finanzielle Aufwendungen tragen, indem ich entweder meine Arbeitszeit reduziere oder für Kinderbetreuung sorge, ja? Und da ist es halt auch gut, wenn Geld in dem Fall zur Verfügung steht, ja. Das heißt, beide Partner meistens ist es gut, wenn die sich absichern. Es kann dann auch durchaus eine größere und eine kleinere Risikolebensversicherung sein.
Genau, das verlinken wir euch auch einmal in den Shownotes, weil da macht es sicherlich auch Sinn, einmal reinzuschauen. Es gibt nämlich sogenannte Überkreuzverträge, die das dann steuerlich für euch im Nachhinein ein bisschen angenehmer gestalten.
Absolut.
Dann haben wir noch die letzte Frage von JoeIX1681. ETF und Einladung zur Hauptversammlung. Geht das überhaupt?
Nein, in aller Regel nicht, denn du bist als ETF-Investor sozusagen nicht direkt Inhaber der Aktien. Wo liegen die Aktien? Wem gehören die? Dem jeweiligen Fondsanbieter, der jeweiligen Investmentgesellschaft. Also ganz konkret, wenn du beispielsweise ein ETF von iShares hast, dann liegen die Aktien bei BlackRock, weshalb der eigentliche Anbieter ist sozusagen. iShares ist eine Marke, BlackRock ist die Firma dahinter. Das ist der größte Vermögensverwalter der Welt und auch der größte Aktionär der Welt. Stimmt das jetzt? Muss ich gerade nachdenken, ob der neue Schlossung. Nein, ich denke, es stimmt. Das ist BlackRock sehr wahrscheinlich der größte Aktionär, wenn man da alles zusammenrechnet, der Welt ist. Und ja, die sitzen dann auf den Hauptversammlungen.
Super, dann ganz lieben Dank, Saidi, einmal für die Einführung in das neue Finanztipp, in die neue Finanztipp-IMI-Strategie. Jetzt muss ich auch mein Wording mal anfangen zu ändern. Also wenn ihr in Zukunft häufiger mal bei uns IMI oder alle Länder ETF hört, dann wundert euch nicht, das, was wir heute erzählt haben, das steckt dahinter. Wir verlinken euch alles in den Shownotes und ganz lieben Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr die Folge gut fandet, dann lasst uns doch gerne eine gute Bewertung da.
Vielen Dank, Sophie. Und mir ist jetzt gerade nochmal da aufgefallen, ne? IMI ist doch irgendwie auch einfacher als MSCI World. Ja? Vor allen Dingen, wenn ihr mit jemandem redet, der oder die mit dem Thema noch nicht so viel zu tun hat. Ja? IMI, Investable Markets Index, die Märkte, in die du investieren kannst, ne? Die kaufst du dir ins Depot. Eigentlich ist das sogar ein Stück weit einfacher als dieses komplette MSCI World Geschichte. So viel nochmal mein Plädoyer für die Geschichte. Vielen Dank für heute fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.